Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Wuhu, herzlich willkommen zu einer neuen, gut gelaunten Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Und ich hätte tatsächlich zu Beginn einfach mal eine ganz freche Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn ich dir mit 2, 3 Folgen schon mal hilfreich sein konnte, ich würde mich wirklich wahnsinnig von ganzem Herzen über einen Kommentar freuen. Ich würde mich über eine Social-Media-Verlinkung freuen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, einfach damit dieser Podcast vielleicht noch ein bisschen weiter da draußen in der Welt verteilt wird. Und dadurch, dass Podcast halt so ein Medium ist, in das man nur, bei dem man nur in eine Richtung sendet. Also ich sende in eure Richtung und ich bekomme eigentlich für die Menschen, von denen ich weiß, also zumindest laut Statistik, die diesen Podcast hören, bekommt man einfach ultra wenig zurück, was erstmal nicht schlimm ist. Aber fürs Gefühl wäre es vielleicht total schön, da einfach ein bisschen was mitzukriegen. Also würde ich mich mit der frechen Bitte an dich wenden, teil den Podcast doch mal. Und wenn du Bock hast, dann verlink mich, dann reposte ich das, dann haben wir direkt beide was davon. So, was passiert hier noch gerade alles? Wir bauen gerade die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik um. Also gar nicht so wenig wirklich inhaltlich, sondern viel in der Struktur. Und zwar ziehen wir jetzt mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Das sind mittlerweile über 500. Nächste Woche auf eine komplett neue Lernplattform um. Und da freue ich mich sehr drauf, denn im Gegensatz zur dann alten Lernplattform haben wir viele neue coole Features, tolle Community-Möglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten, Austauschgruppen und Foren und hast du nicht gesehen. Und es gibt da auch einen Eventplaner. Und in diesem Eventplaner kannst du dir, wenn du dann Teilnehmerin und Teilnehmer der Ausbildung bist, deine Coaching-Angebote angucken. Und dann hast du bei uns ab Juni bis zu täglich die Möglichkeit, in Live-Coachings zu kommen. Das heißt, es wird Wochen geben, viele pro Monat, in denen wir tatsächlich dann tägliche Live-Coachings anbieten. Und das lass dir mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Du hast also am Morgen oder im Vormittagsbereich irgendeine Herausforderung mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern oder im Kollegium oder mit deiner eigenen pädagogischen Haltung. Damit kann man ja auch gerne mal in Konflikte kommen. Und dann kommst du nach Hause, atmest einmal durch, setzt dich vor den PC und siehst genau, aha, heute hat der Raphael um 18 Uhr noch ein Coaching-Angebot. Und dann kannst du da einfach reinspuken und dann können wir das alles klären. Also, das bauen wir gerade um und eben die komplette neue Lernplattform. Ja, und dann ist das gesamte Team von Einfach Krisenfest gerade im absoluten Didakta-Vibe. Wir bereiten uns hier vor und bestellen und drucken und planen und machen, um für euch in Halle 8 ein richtig cooles Erlebnis zu zaubern. Und ich werde zu der Didakta und was wir da für euch vorbereitet haben, nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, wenn es dann soweit ist. Ist ja jetzt bald schon soweit und möglicherweise könnt ihr dann auch in der Podcast-Folge Tickets gewinnen für die Didakta. Also seid mal ganz Ohr, was da alles kommt. So, das einmal als klitzekleiner Abriss, was hier gerade so passiert. Und jetzt starten wir mal ins Thema der heutigen Folge. Und das soll heißen, erst beruhigen, dann klären oder der ganz provokante Titel, warum Deeskalation nicht Konfliktlösung ist. Und jetzt hole ich euch mal in den Gedanken, woher diese Podcast-Folgen-Idee jetzt stammt. Und zwar kommt die aus der Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Da hatte eine Teilnehmerin bei uns sich die Videos zum Thema Deeskalation angeguckt und da machen wir viele tolle praktische Beispiele, wie das gut funktioniert. Und die Frage, die daraus entstand, ist, aber wie kann ich das für bestimmte Kinder nochmal adaptieren? Also wie kann ich deeskalieren bei mir im Klassenzimmer, wenn es zum Beispiel nicht nur um Erwachsene geht? Weil wir uns natürlich in der Ausbildung auch manchmal mit Erwachsenen oder mit Elterntypen dann in dem Fall beschäftigen. Also die Frage war, wie deeskaliere ich Kinder, die in meinem Klassenraum richtig toben? Und üblicherweise machen wir das in der Ausbildung bei uns so, dass wir eine Frage mal platzieren und die dann erstmal so in den Raum geben, weil ganz häufig haben andere Lehrkräfte, andere Pädagoginnen und Pädagogen total hilfreiche Ideen, schon super coole Impulse, so dass meine Aufgabe manchmal als Coach nur noch darin besteht, das Ganze ein bisschen zu ordnen, zu strukturieren, hier mal ein Veto einzulegen oder hier mal noch einen besseren Tipp zu geben, aber grundsätzlich ist das so bei uns die Struktur. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann gab's furchtbar tolle Ideen, ganz, ganz viele Impulse. Das ging los von toller Kommunikation. Ich sehe, du bist gerade wütend. Es ging ganz viel um gewaltfreie Kommunikation. Es ging um Techniken wie das Mirroring. Also ich sehe, du bist wütend. Ich könnte mir vorstellen, dass du brauchst. Solche Sachen. Es ging aber auch um Ideen, wie man diesen Konflikt jetzt klären könnte, bis hin, muss man sich entschuldigen, muss man sich nicht entschuldigen. Auch Vorschläge wie die Friedensbrücke wurden genannt, also ganz, ganz tolle, hilfreiche Ideen. Und dann gab es den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal eine Handbremse reinlegen. Ich habe gesagt, Leute, stopp. Ich glaube, wir verwechseln hier gerade zwei verschiedene Dinge. Wir verwechseln gerade Deeskalation mit Konfliktklärung. Die Frage der Kollegin war, wie deeskaliere ich die Kinder, nicht wie kläre ich den Konflikt. Und dann habe ich in mehr oder weniger verdutzte Gesichter geguckt und da wurde mir klar, ich glaube, wir verwechseln das häufig. Ich glaube, nicht selten sagen wir Deeskalation, meinen aber Klärung. Und genau deswegen dachte ich, da mache ich mal eine Podcast-Folge zu. Wir dröseln das heute ein bisschen auseinander. Ich gebe dir zwei, drei hilfreiche Situationen und Tipps und Tricks mit, damit du das zukünftig nicht mehr verwechselst. Und damit uns das jetzt allen ein bisschen leichter fällt, dachte ich, wir starten mal so ein bisschen trocken und theoretisch und wir gucken uns als allererstes in der ersten Instanz quasi mal die Definition von Deeskalation an. Was ist das also eigentlich? In meiner Welt ist das Folgendes. Deeskalation ist das bewusste Handeln, um Spannungen, Konflikte oder Gewalt zu reduzieren, besser noch zu verhindern und Situationen zu beruhigen. So. Nochmal, das bewusste Handeln, um Spannungen, Konflikte, Gewalt zu reduzieren, zu verhindern und Situationen zu beruhigen. Es geht also bei der Deeskalation rein um die ersten Sekunden in einem Konflikt. Also wie sorge ich dafür, dass aus einem bestehenden Konflikt nicht eine noch größere Eskalationsschleife wird? Eine Konfliktklärung hingegen ist die Bearbeitung, meist auf einer kommunikativen Ebene, der Ursachen für diesen Konflikt und das Erarbeiten pädagogischer Mittel, damit dieser Konflikt zukünftig nicht nochmal auftritt. Aber merkt ihr, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, beziehungsweise sie bauen ja aufeinander auf. Erst wenn ich einen Konflikt deeskaliert habe, der groß und wild ist und laut ist und das Gefahrenpotenzial für alle birgt, erst dann kann ich ja in die Klärung gehen. Ich kenne so unfassbar viele Pädagoginnen und Pädagogen, die in Konflikte von Kindern reinspringen und wissen wollen, was passiert ist. Was ist hier los? Immer ihr? Kann ich mich auf euch nicht verlassen? Jetzt schreibt mal jeder auf, was ihm am anderen nicht gefällt. Jetzt entschuldigt ihr euch mal, nachdem ihr mal ausgesprochen habt, warum dieser Konflikt entstand. Ich will sofort, dass du dem anderen spiegelst, wie es dir gerade mit diesem Konflikt geht. So, versteht mich nicht falsch. Das ist alles nicht falsch. Aber halt in dem Moment überhaupt nicht hilfreich. Deeskalation ist erstmal das Verhindern des Konfliktes oder das Beenden des Konfliktes. Alles, was danach kommt, ist die Klärung und wie geht's dir gerade und kannst du dem anderen sagen, warum du dich angegriffen gefühlt hast und so weiter. Und eben weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, braucht es auch unterschiedliche Kernkompetenzen, um beide Sachen quasi gut machen zu können. Und jetzt gucken wir uns mal drei verschiedene Situationen an. Und ich sage dir, wie ich das deeskalieren würde, so dass danach im Nachgang eine pädagogische Bearbeitung sinnvoll wäre. Und du guckst mal, was der Vorschlag mit dir macht und ob du das vielleicht auch so gemacht hättest. Beispielsituation Nummer 1. Zwei Schüler beschimpfen sich lautstark, stehen auf und einer schubst. Wenn ich das jetzt nur deeskalieren möchte, dann habe ich eine klare, ruhige Stimme, setze ein Stoppzeichen, sag und jetzt ihr auseinander, rechts und links, stopp. Dann, wenn möglich, trenne ich das körperlich und gebe eine kurze Ansage und das klären wir später. Punkt. Warum mache ich das so? Beziehungsweise einmal die provokante Frage an dich. Ist ein und ihr beide jetzt auseinander oder hey, du, stopp, raus. Würdest du das in erster Instanz mit Deeskalation verbinden? Ganz, ganz viele bei uns in der Ausbildung, denen ich diese Frage gestellt habe, haben intuitiv gesagt, nee, irgendwie nicht, das fühlt sich nicht wie Deeskalation an. Und ich habe gesagt, ja, aber gerade das ist doch der Punkt. Es geht darum, ein intensives, klares und souveränes Zeichen zu setzen, eine Handlung in den Gang zu bringen oder ein Standing zu vertreten, das dabei hilft, den Konflikt sofort zu verhindern oder zu beenden. Denn nur das ist ja Deeskalation. In meiner Welt ist ein ganz klares Du raus, ich bin in 3 Sekunden bei dir, ja genauso hilfreich, als wenn du jetzt irgendwelche anderen Worte verwenden würdest. Es geht ja nur um das Unterbrechen, so eine klare Interruption zu setzen. Das Ziel der Deeskalation in dem Beispiel mit den beiden Schülerinnen und Schülern ist ja, ich will so schnell es geht Sicherheit herstellen für beide Parteien, Der Streit soll so schnell es geht unterbrochen werden, aber die Ursache, die darf noch völlig ungeklärt sein. Das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt, weil erst, wenn ich diese Situation beendet habe, dann kann ich in die Konfliktklärung gehen. Und da geht es natürlich dann, in einem Einzelgespräch oder einem Gruppengespräch das Ganze zu moderieren, die Perspektiven zu klären, Vereinbarungen zu treffen, Ursachen verstehen, also vielleicht dann auch Missverständnisse und Provokationen auszuräumen oder auch mal Dauerprobleme, die es vielleicht zwischen zwei Schülerinnen und Schülern gibt, irgendwann mal offen zu legen. Ja? Also vielleicht ist das schon mal ein sehr gutes Beispiel, was der Unterschied zwischen Deeskalation und pädagogischer Konfliktklärung ist. Also ganz wichtig ist zu verstehen, hättest du mitten im Geschrei versucht, direkt die Hintergründe zu klären, dann ist das Potenzial ja unfassbar groß, dass diese Situation noch mehr eskaliert. Also wenn ich dir einen großen Tipp geben darf an dieser Stelle, erlaube dir selbst, die Konfliktklärung zu vertagen, denn Sicherheit geht, zumindest in meiner Welt, immer vor Pädagogik. Sicherheit vor Pädagogik. Deeskalation ist nicht Konfliktklärung. Ich habe aber noch zwei Beispiele mitgebracht und dann wird es vielleicht für alle klar. Beim zweiten Beispiel geht es jetzt eher um so eine aggressive Verweigerung. Also hier mal das Beispiel, stell dir vor, ein Schüler wirft einen Stift auf den Boden und schreit dich an, ich mach diesen Scheiß hier nicht. Jetzt kommt es natürlich auf ganz viel Bauchgefühl und Intuition an. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das handeln und du kannst in die pädagogische Klärung gehen, dann ist das okay. Wenn du das Gefühl hast, hier muss aber ein Zeichen gesetzt werden, nicht in Form von Macht, sondern in Form von Unterbrechen des Konflikts und dieser Eskalationsdynamik, dann mach das. Ich will ja gar nicht sagen, dass Deeskalation immer richtiger ist als Konfliktklärung, aber manchmal gibt es Momente, in denen Konfliktklärung später passieren muss, nach der Deeskalation. Nehmen wir mal an, du möchtest in dem Beispiel, wo der Schüler den Stift auf den Boden wirft und schreit, ich mach den Scheiß hier nicht, du möchtest in die Konfliktklärung gehen. Ja, dann wäre ja total super hinzugehen, Augenhöhe herstellen und sagen, hey, was ist denn heute los? Was hat dich wütend gemacht? Wollen wir irgendwelche Handlungsstrategien entwickeln? Also brauchst du Hilfestellung, eine Differenzierung? Willst du mal eine Pause einschieben? Und so weiter und so weiter. Wenn du aber das Gefühl hast, wenn du nicht sofort unterbrichst, ist die Eskalationsschleife größer, dann deeskaliere. Und deeskalieren in dem Beispiel wäre zum Beispiel ruhig bleiben, nicht diskutieren und dann ein Angebot formulieren, hey, du kannst jetzt rausgehen, ich komme gleich zu dir. Ihr merkt, dass meine Deeskalationsbeispiele immer sehr, sehr hart formuliert sind. Und für viele da draußen wirkt das manchmal zu hart. Und wie beschreibe ich das am besten? Das hat ja gar nichts von diesem pädagogischen Sprech, den man uns Pädagoginnen und Pädagogen immer nachsagt. Dieses Weiche und Empathische. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, ich habe auch die andere Seite. Ich bin aber gerade dann, wenn ich Konflikt unterbrechen will, super klar. Also mit mir ist, glaube ich, in Konflikten nicht gut Kirchenreden, weil ich sehr klar bin. Ich habe ein sehr präsentes Standing. Du kannst 2,50 Meter groß sein und ich werde dir trotzdem sagen, was du jetzt zu tun hast. Und das mache ich dann mit meinen 1,76. Oh, jetzt habe ich verraten, wie groß ich bin. Das ist deshalb bei uns gerade so ein Running Gag, weil wenn wir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildung dann das erste Mal bei dem Praxistag treffen, dann ist das Erste, was ich immer höre, also immer, ist, auch in den Videos siehst du immer größer aus und vorm Bildschirm. So, ich bin 1,76 groß, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Also in Deeskalation klar, straight, sag Menschen, was sie tun sollen, nicht, was sie nicht tun sollen. In der Konfliktklärung dann umso weicher mit viel Empathie und Augenhöhe. So, jetzt habe ich noch ein letztes Beispiel mitgebracht und ich glaube, dann ist es jetzt dann wirklich auch allen ganz bewusst, was der Unterschied zwischen Deeskalation und Konfliktklärung ist. Also, drittes Beispiel, der Machtkampf im Plenum, so habe ich es mal genannt. Ein Schüler kommentiert ständig ironisch deinen Unterricht und ich glaube, da können jetzt alle mitgehen, das haben wir alle schon mal erlebt. Das ist eine klassische Situation, wo ich übrigens ganz viel Werbung dafür mache, pädagogische Klärung nicht in dem Moment vollziehen zu wollen, sondern lieber ein Standing zu vertreten, das Sicherheit und Klarheit ausstrahlt. Nicht, weil wir den Schüler oder die Schülerin, die das gerade macht, überrollen wollen oder mit Macht deckeln wollen, sondern weil es jetzt um Souveränität geht, wie du Konflikte handelst. Denn du kannst ja jetzt zum Beispiel in so einem Einzelgespräch dahin gehen und sagen, oh, was ist denn los, was steckt denn dahinter, welches Bedürfnis haben wir gerade nicht gesehen, geht es um Aufmerksamkeit, geht es um Langeweile, geht es um Frust, müssen wir auch hier irgendwelche Vereinbarungen treffen? Wie kannst du denn besser den Unterricht folgen? Wie können wir beide denn verhindern, dass du nicht permanent meinen Unterricht kommentierst? Auch hier möchte ich nicht falsch verstanden werden. Auch das ist total richtig und wichtig. Ich würde aber hier die Reihenfolge verändern. Ich würde in so einer Situation auf jeden Fall erst auf Deeskalation setzen. Und Deeskalation ist in dem Moment gleichzusetzen mit Klarheit. Das heißt, als allererstes, keine öffentliche Bloßstellung. Keine öffentliche Bloßstellung. Nicht in den Schlagabtausch gehen. Wenn du in den Schlagabtausch gehst, hast du schon verloren. Sondern lieber kurz und klar, mach das nicht. Wir beide sprechen nach der Stunde. Und dann drehst du dich um und machst weiter. Das hat so viel mehr Souveränität, als wenn du jetzt auf diesen Widerstand eingehen würdest. Also nochmal, jemand kommentiert permanent deinen Unterricht auf so eine ironische, provokante, ganz, ganz ekelhaft komische Art und Weise. Dann doch lieber, wir beide sprechen nach der Stunde, kurzer Augenkontakt, umdrehen, gehen. Punkt. Und die pädagogische Klärung, die findet dann im Einzelgespräch statt. Jetzt würde ich zum Abschluss dieser Folge unfassbar gerne noch einmal so ein bisschen von der Theorie weggehen und mal einen kleinen Blick auf unsere Gefühlswelt werfen. Denn wenn ich genau das erkläre, in Seminaren, in der Ausbildung, in Vorträgen oder wo auch immer ich sein darf, wenn ich erkläre, es gibt einen Unterschied zwischen Deeskalation und Klärung und dass Deeskalation manchmal wichtiger ist als die pädagogische Klärung, weil sie Sicherheit vermittelt und Klarheit für alle Beteiligten und erst dann eine pädagogische Klärung möglich ist, dann bleibt bei nicht wenigen ein komisches Gefühl zurück von nicht gut genug gewesen zu sein, weil einige von uns, ich auch, viele Jahre mit dem Glaubenssatz unterwegs sind, nur ein geklärter Konflikt ist ein guter Konflikt. Also ganz viele fühlen sich unzureichend, weil ein Konflikt in Anführungszeichen nur beruhigt wurde. Und da möchte ich dir einfach nochmal drei Dinge mitgeben, von denen ich weiß, dass sie total wichtig sind und dass sie hilfreich sind, wenn man das einmal verstanden hat. Also, wenn du dich als Lehrkraft oder als Pädagogin oder als Pädagoge manchmal dabei ertappst, wie du dich unzureichend fühlst, weil du gerade einen Konflikt nur beruhigt hast, anstatt ihn zu klären, dann hier meine drei Lieblingssätze. Erstens, ohne Deeskalation keine konstruktive Klärung. Das eine geht nicht ohne das andere. Also ja, ich habe natürlich auch vorhin gesagt, entscheide ein bisschen nach Bauchgefühl, was du gerade brauchst. Wenn das eine Situation ist, in der eine pädagogische Klärung sinnvoll ist, dann tu das bitte. Das ist vollkommen richtig. Wenn du aber das Gefühl hast, dieser Konflikt überschreitet ein gewisses Maß, dann entscheide dich für Deeskalation, denn nur aus der ist dann irgendwann die pädagogische und konstruktive Klärung möglich. Also Satz Nummer 1, ohne Deeskalation keine konstruktive Klärung. Satz Nummer 2, Deeskalation ist Beziehungs- und Führungsarbeit. Sie ist Beziehungs- und Führungsarbeit. So, und was ich gerne mal machen würde, ich würde es gerne mal so stehen lassen und du schreibst mir mal in die Kommentare, was du darunter verstehst. Warum ich glaube, dass Deeskalation Beziehungs- und Führungsarbeit ist. Und der dritte Satz, Konfliktklärung ist dann Entwicklungsarbeit. Konfliktklärung ist Entwicklungsarbeit. Also erst Deeskalation, dann Konfliktklärung, weil daraus dann mehr entsteht, was hilfreich sein kann. Und was ich mir quasi fürs Ende dieser Folge wünsche, ist, dass du mitnimmst, ich darf erst stabilisieren, bevor ich irgendetwas lösen muss. Ich darf erst stabilisieren, bevor ich irgendetwas lösen muss. Ich darf erst stabilisieren, bevor ich irgendetwas lösen muss. Also Deeskalation verhindert Schaden, die Konfliktklärung ermöglicht am Ende dann Wachstum. So, und wie immer wünsche ich dir auch nach dieser Folge gutes Umsetzen. Lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Wir sehen uns und hören uns auf der Didakta. Kommt unbedingt mal vorbei. Bis dann.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.